Hi zusammen, herzlich willkommen im Podcast Berlin de Tour, wo ihr inspirierende und engagierte Menschen, die in Berlin leben, entdecken wird. Ich bin Gabrielle und heute freue ich mich sehr über diese Berlink 2024 Folge. Die Berlinks sind deutsch-französischsprachige Networking-Event, die dreimal pro Jahr in Berlin stattfinden. Die 2024. Edition Berlin ist ein Fest entdeckt die Berlin-Veranstaltungsszene und Protagonisten. Wo findet man die tollsten Orte und Events? Wie bereitet sich man für eine Veranstaltung? Wie führt man einen unvergesslichen Abend? Wir bedanken uns ganz herzlich an unserem Partner für die 2024. Veranstaltung, Jean-Baptiste Abel. Jean-Baptiste ist ein deutsch-französisch-englischsprachiger Anwalt, Gründer einer Kanzlei für Arbeitsrecht in Berlin. Ihr könntet ihm im Artikel von lepetitjournal.com oder in der Podcast-Folge 23 entdecken. Ihr erreicht ihn unter bonjour@jba.legal oder auf LinkedIn. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis gleich. Super, dann fangen wir an. Lieber Christian Tänzler, das ist auch ein sehr schöner Name, muss ich sagen. Vielen Dank, dass du dabei bist im heutigen Podcast. Und du bist auch Teil von unserem Berlink, von dem ersten von dieses Jahr 2024. Lieben Dank für deine Teilnahme. Und wir werden tief, richtig tief in so Berlin einspringen. Und damit anzufangen, würde ich dir anbieten, ob du dich bitte vorstellen kannst.
Ja, meinen Namen hast du ja schon sehr lobend erwähnt, Christian Tänzler. Ich bin der Pressesprecher von Visit Berlin. Das ist sozusagen das Tourismusbüro von Berlin. Gibt es ja, ich glaube, in Paris wird das wahrscheinlich Maison de France. Nee, Maison de France sind, glaube ich, unsere Kollegen auf Landesebene. Also im Prinzip sorgen wir dafür, dass Gäste nach Berlin kommen und die hier gut versorgt werden und die sich hier wohlfühlen und die hier eine tolle Zeit haben und mit einem tollen Berlin-Gefühl wieder nach Hause fahren.
Das ist wunderschön schon zusammengefasst. Visit Berlin, weißt du, wie der Name überhaupt erstellt worden?
Naja, Visit Berlin hieß früher Berlin Tourismus Marketing GmbH. Das ist ein bisschen unsexy, um es mal so auszudrücken. Und Visit Berlin soll eigentlich symbolisieren, dass es eine Willkommenskultur gibt, dass wir gerne Gäste hier haben. Visit deswegen, weil es international ist. Wir haben sehr, sehr viele internationale Gäste, unter anderem natürlich auch aus Frankreich. Und das soll für alle verständlich sein und es soll kurz und prägnant sein, damit die Leute gleich wissen, worum geht es eigentlich. Es geht um Gäste und es geht um Besuch.
Also Gastfreundschaft, Gastkultur. Und das ist spannend, weil wenn man von außen kommt, insbesondere in Berlin, man sagt so gerne, ja, ne, die Leute sehen nicht so freundlich aus oder so happy. Aber ihr habt seit wann existiert das genau?
Also seit 30 Jahren.
Ja schon.
Um genau zu sein, wir haben letztes Jahr 2023, genau, haben wir 30 Jahre Berlin-Tourismus gefeiert.
Weißt du noch, wie gesagt, ne, ich bin keine Journalistin, das heißt, ich gehe auch davon aus, dass lieber direkt die Quelle von der richtigen Person ist zu haben. Weißt du, warum das gegründet wurde?
Ja, es gab ein Fremdenverkehrsamt, so wie das in Deutschland in ganz vielen Orten und Regionen damals übrig war.
Fremdenverkehrsamt?
Ja, genau. Das hört sich schon total nach Gastfreundschaft und Willkommen an. Fremdenverkehr. Und dieses Fremdenverkehrsamt hat über viele Jahre, sehr, sehr viele Jahre, auch schon vor dem Krieg, gab es ja Gäste, gab es Besucher in Berlin. Und das Fremdenverkehrsamt war dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß und man hat sich neu aufgestellt. Man hat eine Organisationsform gesucht, die flexibler ist, eine Organisationsform, wo die, wie das so schön heißt, Leistungsträger, also die Tourismuswirtschaft mit integriert wird. Und da ist man auf die Idee gekommen, das zu einer Public-Private Partnership zu machen. Das heißt, wir sind eine GmbH, wir haben den Auftrag der Stadt, aber wir finanzieren uns zu einem großen Teil über unsere Gäste, indem wir Berlin Welcome Card, also so ein City-Ticket verkaufen oder auch Pauschalangebote. Wir finanzieren uns auch über die Leistungsträger, also die Hoteliers und Gastronomen dieser Stadt. Und wir kriegen natürlich auch vom Senat Zuschüsse, um die Gäste hier willkommen zu heißen.
Das ist sehr interessant und spannend. Ich frage mich auch, wer trifft am Ende die Entscheidungen? ist das die Stadt? Macht ihr Projekte und stellt diesen vor? Wie organisiert sich das? Weil sie sind, ihr organisiert auch die Berlinale, oder? Oder
mehrere? Nein, wir machen selber gar keine Events, sondern wir nehmen diesen breiten Teppich an Veranstaltungen. Wir haben ja jeden Tag mehr als 1500 Veranstaltungen in Berlin. Wir nutzen diesen breiten Teppich an Veranstaltungen und ich muss ja vorstellen, das ist so ein bisschen wie so ein Katalysator. Wir gucken, was es da alles gibt. Was kann interessant sein für die Leute in den unterschiedlichen Ländern und Regionen, die wir ja ansprechen. Also wir arbeiten weltweit und du wirst einem Brasilianer, sage ich mal, eine andere Geschichte, ein anderes Berlin-Angebot machen, als du das vielleicht jemandem aus Frankreich zum Beispiel machst oder aus Italien oder aus Skandinavien. Also wir sind da sehr handverlesen, um es mal so auszudrücken. Wir schneidern unser Angebot, was wir den Gästen machen, schon sehr auch auf die Länder und auf die Zielgruppen, wie man so schön sagt, zu.
Ja, die Website ist auch super gebaut, ne? Also da findet man auch die Info super easy und es ist wirklich gut gemacht. Also sozusagen, ihr nehmt die Info und verteilt diese neu oder weiter. Oder
genau, wie so ein Katalysator, ja. Genau.
Kann man schon sagen, dass Visit Berlin ein Medien ist?
Ein Medium?
Medium? Zeitung?
Naja, wir sind sozusagen die Zwischenstation und nicht nur Zeitung, sondern wir sind sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Angebot auf der einen Seite, also ob das jetzt Hotel, Gastronomie, Kultur, irre wichtig, ja alles von Theater über Musik, Subkultur. Auf der einen Seite, wir nehmen die Informationen auf, wir bringen sie in ein bestimmtes Konzept oder in ein bestimmtes Format und machen aber nicht selber Veranstaltungen, sondern tragen die dann in die Welt. Und das ist so das Konzept. Wir sind selber in die Welt tragen, heißt in diesem Fall ja natürlich auch an die Medien. Und ich rede jetzt wirklich von allen Medien, von klassischen Medien, von Zeitungen bis Social Media. Wir haben einen riesen Facebook-Account, Instagram, TikTok und so weiter und so weiter. Aber wir arbeiten natürlich auch mit den führenden Zeitungen, Fernsehsendern, Radio, ganz wichtig, dieser Welt zusammen. Und wir sind sozusagen ja die Schnittstelle. Das ist schon der richtige Ausdruck dafür.
Und du bist bei der Visit Berlin-Firma seit 18 Jahren schon.
Ja, das hast du da gut gegoogelt oder wie auch immer du das rausgekriegt hast. Ja, das stimmt, seit 18 Jahren, ja.
Finde ich toll, finde ich super. Und deswegen, da habe ich natürlich mehrere Fragen dazu. Also erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Mhm. Weil ich habe erfahren, ich weiß schon, dass du nicht aus Berlin bist. Und du hast auch Geografie dann studiert.
Ja, es gibt ja verschiedene Wege. Ich bin ja der Pressesprecher von Visit Berlin. Das heißt, ich spreche fürs Unternehmen, ich spreche die Medien an. Es gibt ja noch andere Menschen hier bei uns, die sprechen Reiseveranstalter an, Reisebüros oder auch Endkunden. Ich spreche die Medien an und so ein bisschen bin ich dazu gekommen, ehrlich gesagt, ein bisschen auch aus Zufall. Ich komme eigentlich aus der Reiseveranstaltung. Also ich habe Geografie studiert mit Schwerpunkt Tourismus und habe, um mir mein Studentenleben etwas besser zu finanzieren, als Reiseleiter gearbeitet. Bin dann in die Reiseveranstaltung. Ich habe wirklich für Reiseveranstalter gearbeitet und habe Reisen konzipiert.
Wo weltweit.
Das war in Hamburg, da war ich noch in Hamburg unterwegs, aber meine Reisen waren weltweit. Also ich habe zum Beispiel Busreisen durch Mexiko organisiert.
Warst du selbst vor Ort?
Ja, klar. Ich habe Fahrradreisen in Spanien organisiert. Ich habe Busrundreisen durch die Iberische Halbinsel und so weiter und so weiter. Das ist eine ziemlich lange Liste geworden dann irgendwann. Und dann bin ich durch Zufall… Kleine Zwischenstation. Ja, Tourismus ist mein Leben. Also Reisen ist mein Leben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Bin ich in die touristische Weiterbildung gekommen. Das heißt, ich habe in Bremen, da bin ich mittlerweile in Bremen gewesen, für einen Weiterbildungsträger gearbeitet, der sich, und das war Anfang der 90er Jahre, sich dem Thema nachhaltiger, heute würde man sagen nachhaltiger Tourismus, damals hieß das noch umwelt- und sozialverträglicher Tourismus, gewidmet hat und habe arbeitslose Akademiker zu nachhaltigen Touristikern ausgebildet. Was mir wiederum das Sprungbrett verschafft hat, nach Berlin zu gehen, wo ich eigentlich ehrlich gesagt nie hin wollte.
Wirklich?
Ich war ganz zufrieden in Bremen, war so klein und kuschelig. Und ich hatte schon mal nach dem Geografiestudium, hatte ich schon mal ein Angebot in Berlin, habe ich mich dagegen entschieden und dann…
Warst du schon vor Ort?
Ich habe einen Bruder hier leben seit ganz, ganz viel. Also ich bin frequently Berlin Traveler, würde ich sagen.
Okay.
Seit 1974 reise ich alleine nach Berlin zu diversen Veranstaltungen, vor allem Musikveranstaltungen. Und ich habe dann nochmal einen Ruf hier nach Berlin gekriegt, zweites Jobangebot, auch in der touristischen Weiterbildung. Und da habe ich mir dann gesagt, also wenn zweimal diese Stadt nach dir ruft, das kannst du nicht das zweite Mal ablehnen. Und mein Bruder hat mich natürlich da auch wahnsinnig unterstützt und gesagt, komm nach Berlin, ey. Das war Mitte der 90er Jahre, da ging hier gerade die Post ab, ja. Und ich war auch jedes Jahr mehrfach hier und dann sagt er, komm noch nach Berlin in so einen Job. In Bremen gab es keine Jobs. Und ich so, okay. Und dann bin ich nach Berlin umgezogen, 1995. Also nächstes Jahr sind es dann 30 Jahre.
Glückwunsch auch.
In der Tat, nächstes Jahr, nicht vorher Glückwünschen. So, und habe 3 Jahre beim Weiterbildungsträger gearbeitet und dann kam jemand auf mich zu und sagte, ja, willst du nicht ins touristische Marketing und Tourismusmarketing machen? Du bist doch Geograf und du hast auch Betriebswirtschaft noch studiert, stimmt, ja, hatte sich auch gut informiert. Und da habe ich gesagt, ja, okay, ja, und wir gründen eine neue Tourismusgesellschaft in Brandenburg, also in der Metropolregion Berlin, um Berlin herum. Und ich sage so, oh, Brandenburg, das ist toll.
Gefällt dir mehr?
Na, fand ich super. Na, ich fand das toll, weil Brandenburg hat so viel Natur und so tolle Seen. Und ich bin ja so ein Fahrradfahrer. So viel Radwege, ja. Und die waren das gerade am Aufbauen alles.
Im Gegenteil von Berlin, ernsthaft?
Ja, da reden wir noch drüber. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist cool. Also das finde ich, also Marketing für Brandenburg zu machen, da ist noch viel Potenzial. Das war 1998, da haben die Gesellschaft erst gegründet, auch so eine GmbH wie die Berliner GmbH. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich, bin ich dabei. Ja, und dann hörte ich lange nichts und dann sagte der damalige Chef, sagte dann, ja, also Christian, der Marketingjob, der ist eigentlich weg, aber wir brauchen einen Pressesprecher. Und ich so, ah ja, okay, ich bin kein Journalist, nee, aber du kannst reden und du kannst gut kommunizieren und du kennst dich in der Materie aus und das schaffst du schon. Und versuch doch mal als Pressesprecher. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich damit auch meine Leidenschaft gefunden habe und habe 7 Jahre in Brandenburg für die Tourismus Marketing Brandenburg GmbH die ganze Pressearbeit aufgebaut und geleitet.
Hast du damals in Brandenburg gelebt
oder Nein.
warst du in Berlin?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das sag mal im Brandenburger. Nein, ich habe in Berlin gelebt in der Tat und bin jeden Tag nach Potsdam gefahren, weil das Büro ist in Potsdam. Da fährst du im Regionalexpress vom Bahnhof zu 16 Minuten und habe mein Fahrrad immer mitgenommen und dann wurde ich natürlich auch gefragt in Brandenburg, ja, Herr Tänzer, sind Sie denn aus Berlin, wohnen Sie in Brandenburg? Ich sage, nein. Sind Sie Brandenburger? Nein. Wo kommen Sie denn her? Ich sage, oh, aus Westfalen. Ach, Sie sind ein Wessi. Mhm, ja, okay. Das war jetzt nicht die beste Startvoraussetzung, aber ich habe 100% sächsisches Blut in meinen Adern. Meine Eltern kommen beide aus Sachsen. Sind halt 1952 rübergegangen in den Westen. Und dann haben sie so ein bisschen geschluckt, naja, die Sachsen und die Brandenburger sind jetzt ja auch nicht so gut miteinander immer. Und dann hat das echt 3 Jahre gedauert, ehe sie mich da akzeptiert haben.
Ich finde es immer spannend, in einem anderen Land zu sein und dort zu sehen, wie die Leute miteinander klarkommen oder nicht.
Ja, oder auch nicht, genau. Ja. Naja, und dann nach den 7 Jahren habe ich gesagt, ich will jetzt nochmal einen Sprung machen. Ich habe sehr viel deutsche Pressearbeit gemacht. Ich habe sehr, sehr viel Pressereisen in Brandenburg gemacht. Ne? Die Verbindung von Reisen und Medien, das war ja so nicht nur meine Leidenschaft und glaube auch meine Expertise. Und dann haben die gesagt, du willst uns verlassen, wo gehst du denn hin? Ja, nach Berlin. Oh, du Verräter, jetzt gehst du nach Berlin. So nach dem Motto. Naja. Und dann habe ich in Berlin angefangen und ich hatte eine Idee. Ich wollte das in die internationale Pressearbeit von Berlin vorantreiben und habe auch gar nicht als Pressesprecher angefangen, sondern habe wirklich einen Schritt zurück gemacht und habe gesagt, okay, ich arbeite nicht als Sprecher, sondern ich kümmere mich um die Medienbeziehungen international und baue das auf.
Also was heißt das genau?
Naja, mein Titel wurde ein anderer zunächst. Mein Titel war dann Media Relations Manager, das heißt, ich bin im Prinzip bin ich um die ganze Welt gereist und habe Medien angesprochen und versucht, für sie, ich glaube mit Erfolg, für Berlin zu begeistern und über Berlin zu berichten.
Okay.
Und das also wirklich Reportage in ganz, ganz vielen Ländern dieser Welt. Ja.
Das heißt, die Medien kommen vor Ort in Berlin, um irgendwas
erstmal
zu machen?
Erstmal fahre ich hin, ich fahre erstmal hin und sage, ey, bei uns ist was los hier.
Aber du verkaufst Reportage nicht an den zum Beispiel.
Ich verkaufe sowieso gar nichts, weil ich informiere. Ich bin ja mit Journalisten unterwegs. Ich verkaufe nicht, sondern ich informiere. Ich versuche Begeisterung, im Prinzip Begeisterung zu wecken für eine bestimmte Geschichte über Berlin. Das kann Gastronomie sein, das kann irgendwie Subkultur sein, das kann irgendwie aber auch klassisch die Museumsinsel sein. Und das Tolle an Berlin ist halt, du hast immer irgendwas zu erzählen. Und es gibt ja auch immer was Neues. Und dann gab es, ich erinnere mich, die Highlights so in den letzten 18 Jahren, weiß ich ganz genau. Ich habe angefangen 2006, was war 2006 in Berlin? Fußball-Weltmeisterschaft. Hm. Ich meine, die war natürlich in ganz Deutschland, aber die Fanmeile war in Berlin. Und ich bin überhaupt kein Fußballfan und habe dann zu meinem damaligen Chef gesagt, Brandenburg war anstrengend, ich würde jetzt eigentlich gerne Auszeit nehmen und ich komme dann nach der Fußball-WM und baue die internationale Medienarbeit auf. Und dann hat er gesagt, Herr Tänzler, entweder Sie kommen jetzt oder Sie kommen gar nicht. Und dann habe ich, und Gott sei Dank hat er das gesagt, dann bin ich auch wirklich, habe ich wirklich angefangen und das war so toll, dieses Sommermärchen hier in Berlin 2006, boah. Da habe ich schon, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, da habe ich einfach auch so viel internationale Journalisten schon kennengelernt hier. Und das war dann ein super, super Start. Und dann kam 20 Jahre Mauerfall und 25 Jahre Mauerfall und 30 Jahre und dieses Jahr 35 Jahre Mauerfall. Das sind immer ganz besondere Events und dazwischen so viel unterschiedliche auch Kulturveranstaltungen, die wir hier gemacht haben oder die wir begleitet haben. Das ist ein riesen, riesen Privileg für so eine Stadt, du würdest sagen, Werbung zu machen. Im Prinzip ist es ja auch eine Form von Werbung, aber für so eine Stadt zu sprechen und versuchen, Leute für so eine Stadt zu begeistern. Und ich glaube, das mache ich einfach aus voller Überzeugung. Und das macht total Spaß.
Man kann sich heutzutage wirklich nicht mehr vorstellen, dass die Leute nicht von Berlin überzeugt sind. Ich denke, da kann ich... Wenn du guckst, die Leute, die hier zum Urlaub kommen, zu Besuch oder sowas, wenn du angefangen hast 2006, war das schwer, die Medien zu überzeugen?
Naja, Berlin hat ja so eine sehr, sehr wechselhafte Geschichte. Als die Mauer gefallen ist, also vor dem Mauerfall war Berlin ja keine Tourismusmetropole. War eine geteilte Stadt, die Leute sind gekommen, viele Westdeutsche sind gekommen, um sich die Mauer anzugucken. Und das Leben hier in dieser Stadt war ja eine Ausnahmesituation. Und in der DDR war es Hauptstadt der DDR. Ja, also zwei vollkommen konträre Bilder eigentlich einer Stadt. Und international hat Berlin als Tourismusmetropole überhaupt keine Rolle gespielt. Da waren London, Paris, New York, was weiß ich, wer da noch so mitgespielt hat. Rom, Madrid vielleicht noch, Berlin, nein. So, und dann war natürlich, als die Mauer fiel, war hier die Neugierde auf das, was hier in so einer Stadt, in so einer verwundeten Stadt passiert. Und die Berliner sind ja ein sehr kreatives Völkchen, also hier ist auch viel passiert. Ich meine, dann war die ganze Techno-Szene hier Anfang, Mitte der 90er, so viel Subkultur. Ich benutze diesen Ausdruck ja auch wirklich oft, wie du schon merkst. Das war total spannend. Und dann sind die Leute gekommen und geguckt, was ist denn hier eigentlich los, was passiert denn jetzt hier? Es gab ja keine andere Metropole, die nach einer Teilung im 20. Jahrhundert sich praktisch neu erfinden muss. Und dann war der Rausch ein bisschen vorbei, so Ende der 90er Jahre. Und dann war der Regierungsumzug. Dann haben viele Leute Angst gehabt, glaube ich. Oh Gott, jetzt wird das so ganz konventionell. Jetzt kommen die ganzen Politiker aus Bonn. Ja, Entschuldigung, nichts gegen Bonn, aber wo ist denn Bonn? Das ist die tiefste Provinz. Ja? Mhm. Die kommen jetzt hier hin und wollen diese Stadt für sich vielleicht einnehmen im schlimmsten Falle, ist aber gar nicht so passiert, sondern mit der Fußball-Weltmeisterschaft kam auf einmal so ein internationales Tourismus-Flair. Vorher war die auch schon international, aber so ein internationales Tourismus-Flair hier rein. Und das in Kombination mit der Hauptstadtfunktion. Hauptstadtfunktion heißt ja auch, die ganzen Botschaften kehren zurück. Also wir haben auf einmal 186 Nationen, die hier leben. Das war so eine ganz tolle Mischung. Und von daher, nee, ich glaube, also irgendwie fand ich nicht, dass es schwer war, die Leute zu begeistern. Natürlich gab es auch Kritik, logisch, ne? Wie bebaut man den Potsdamer Platz? Eher so modern, kann man gespaltener Meinung drüber sein. So wie jetzt mit dem Humboldt-Forum. Finden ja auch nicht alle toll, was da passiert ist. So eine Renaissance eines historischen Gebäudes, kann man sich drüber streiten. Aber ich finde, auch das macht Berlin aus, dass man halt solche Sachen diskutiert. Manchmal ein bisschen lange, Aber
ja, also
es ist eine lebhafte Demokratie. Und das ist in diesen Zeiten, glaube ich, besonders wichtig.
Ja, ist so wahr. Und muss man auch sagen, wenn irgendwas passiert, ist auch in Berlin, ne? Ob das um Demo umgeht oder irgendwelchen Event oder Widerstand oder es ist schon spannend. Was war genau deine Arbeit damals? Weil du hast erzählt, du bist gereist, du hast von Berlin überzeugt und dann hattest du eine riesen Agenda oder Adressbuch, wo du die Leute regelmäßig kontaktiert hast oder hast du auch geschrieben?
Ich schreibe Texte, ich schreibe Pressemeldungen, ich schreibe natürlich auch Social Media Posts, wobei ich das ehrlich gesagt, das machen die etwas jüngeren Kollegen viel, 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 viel besser als ich. Meine Hauptarbeit war eigentlich präsentieren und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wenn ich sie dann überzeugt habe, nach Berlin zu kommen, wir haben die ja dann eingeladen, die Journalisten und Journalistinnen, ihnen hier meine Stadt zu zeigen. Und das möglichst sehr persönlich. Ich habe dann auch mal Leute mit aufs Fahrrad genommen, die vielleicht sonst nicht Fahrrad fahren. Fanden nicht immer alle gut, aber ich sag mal 98% schon. Ich habe auch Freundschaften fürs Leben dadurch, gute Quote, genau. Freundschaften durchs Leben, fürs Leben dafür dadurch gefunden. Und ich glaube, dass diese Stadt einfach so viel zu bieten hat und auch wenn man so ein bisschen ins Detail geht und kleine Geschichten auskribbelt, das muss nicht immer die ganz großen Geschichten sein. Das begeistert die Leute. Und was dieses Berliner Lebensgefühl ist einfach so speziell im positiven Sinne. Ich erinnere mich an so Geschichten, wo wir dann aufs Tempelhofer Feld gegangen sind oder wir haben oben auf dem Tempelhofer Flughafen auf der Dachterrasse, da war der noch gar nicht eröffnet, bin ich mit brasilianischen Journalisten gewesen. Und dann haben die geguckt auf dieses irre Feld und du konntest den Fernsehturm sehen und von Weitem die Goldelse, wenn du genau hingeguckt hast und sagst, Mensch, das ist ja super zentral hier, ne? Und ja, und dieser Flughafen ist geschlossen. Ja, und was macht ihr denn jetzt? Naja, was heißt, was machen wir? Wir lassen das so. Und ihr so, und die so alle, was? Ihr bebaut das nicht? Ja, ne? Die Brasilianer hätten da sofort irgendwie ein neues Stadtviertel hingesetzt, ja. Und wir, boah, müsst ihr reich sein? Sag ich, naja, wir sind nicht reich. Armer war sexy, das ist ja dieser Spruch von Wovereit. Der war zu der Zeit auch noch. Nee, das nicht. Aber das würden die Berliner nie zulassen. Und es gab ja eine Volksabstimmung. Und das ist so typisch Berlin, ja. Zu sagen, okay, wir lassen das halt so. Und wir machen da unser Berliner Ding draus. Und das macht es natürlich für jemanden, der Berlin, ich setze es jetzt nochmal in Anführungsstriche, verkauft, vermittelt, für Berlin versucht zu begeistern, da macht es die Stadt natürlich einem relativ leicht, weil wir solche tollen Sachen haben. Aber guck dir einen Mauerpark an. Ja, klar, ist das auch überformt mittlerweile. Aber trotzdem, es ist so ein Stück Berliner Lebensgefühl, was du kaum in einer anderen Stadt findest. Wenn man mich fragt, was ist eigentlich an Berlin so besonders, würde ich gar nicht die tolle Museumslandschaft, wir haben mehr Museen als Regentage. Wir haben eine tolle Gastronomie, wir haben tolle Hotels, wir haben Theater ohne Ende. Aber im Endeffekt ist es für mich eigentlich das Berliner Lebensgefühl, dieses Gefühl von Freiheit. Freiheit im Sinne von frei denken. Und auch manchmal einfach den freien Blick. Wir sind sehr grün, Gott sei Dank. Grün und blau. Viel Wald, viel Wasser. Und Freiheit auch einfach so zu leben, wie man will. Nicht unbedingt sich an Konventionen zu halten. Schon an Regeln, aber nicht unbedingt an Konventionen zu halten. Und ich weiß, nochmal Zitat irgendwie oder nochmal Beispiel Brasilien, weil ich war auch wirklich sehr oft in Brasilien. Muss ich auch sagen. Ja. Ich hatte dann brasilianische Freunde, die hierher kamen und die haben so einen Wohnungstausch gemacht. Die wohnten in Sao Paulo und haben dann ihre Wohnung in Sao Paulo gegen die Wohnung in Berlin getauscht. Geil. Coole Nummer, haben einen Deutschkurs gemacht und dann sage ich, na und wie gefällt euch das bei uns und so. Die waren vorher schon öfter da zu Besucher, die haben dann so ein paar Wochen hier gelebt. Und dann sagten, was wir am meisten genießen ist, wir gehen abends aus der Haustür, gehen auf den Kuhdamm, wir können sogar so auf den Tiergarten nachts gehen, wir müssen keine Angst haben, dass uns irgendeiner kidnappt oder eine Pistole an den Hals hält oder so. Das ist für die Freiheit. Keine Gated Community. Klar, gibt es in Berlin auch an ein paar Stellen, aber ist jetzt nicht das Berliner Lebensgefühl. Das fanden die einfach grandios.
Wie behält man solchen Gefühl in einer Stadt, die sich ständig umwandelt, wechselt?
ich glaube, das machen ja die Menschen. Und der Berliner, und ich meine jetzt wirklich der Ur-Berliner, aber auch die Zugezogenen, die mittlerweile Berliner sind, diese Mischung, das ist ja schon historisch ganz, ganz lange, dass wir eigentlich immer eine Mischung von Menschen sind. Ich glaube, die erhalten das. Die Stadt im Bild mag sich ändern. Die Situationen mögen sich auch ändern. Aber ich glaube, dieses ureigene Bedürfnis der Berliner nach Freiheit und freiem Denken, das bleibt und das tragen die mit. Das führt auch manchmal zu Konflikten und das führt natürlich auch manchmal zu lauten Demonstrationen und das führt manchmal vielleicht auch gewisserweise zu, man mag es ungehorsam nennen oder störrische Sturheit, aber es führt auch zu einer großen Freiheit.
Also das erzählst du auf jeden Fall sehr gut. Das kann ich nur zurückgeben. Warst du schon in Marseille, in Südfrankreich?
Nee, eine der wenigen Städte, wo ich nicht war.
Weil ich habe in Marseille kurz gewohnt und ich finde, Marseille und Berlin haben das, also haben beide dieses Freiheitsgefühl auf andere Ebene und andere Art und Wege. Aber man fühlt sich dort in einer Art und Weise sehr frei. Also vielleicht ist Berlin ein bisschen sicherer, muss man auch sagen, als nachts durch Marseille zu laufen. Aber diese Art und Weise, wie man reden kann, was man machen darf oder diese Freiheit in Meinung, ich denke, das ist auch sehr charakteristisch von Südfrankreich, also von Marseille.
Könnte ich mir vorstellen, weil es ist eine Hafenstadt. Genau, und eine Hafenstadt hat auch nochmal was Besonderes. Ja. Berlin ist ja keine Hafenstadt, aber es ist immer eine Stadt, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, wo sich die Menschen oder verschiedene Völker gemischt haben. Ja. Ob das jetzt die Hugenotten waren oder ne, wer immer auch hierher gekommen ist, aus welchem Grund auch immer im Übrigen. Das hat schon dazu geführt, dass die Leute auch sehr, ich weiß nicht, ob liberal das richtige Wort ist, aber zumindest Offenheit gegenüber anderen andersdenkenden Menschen. Das steht manchmal so ein bisschen im Widerspruch zu dieser Schnoddrigkeit, wo du manchmal denkst, Mensch, die könnten ja auch manchmal echt ein bisschen freundlicher sein hier. Aber dann weiß man, wenn sie freundlich sind und wenn sie so zugewandt sind und offen sind, dann weiß man das auch mehr zu schätzen. Ich bevorzuge die Offenheit und die Direktheit auf jeden Fall einer Künstlichkeit. Und Künstlichkeit kann man den Berlinern nun wirklich nicht vorwerfen.
Das ist wohl wahr.
Immer mit Herz und Schnauze.
Du bist, also wie gesagt, 18 Jahren. Ich muss das auch sagen, weil ich finde, ich bin eine Generation, wo uns alle sagen, du wirst nicht in einem Unternehmen bleiben dein ganzes Leben, ne? Und deswegen bewundere ich das andersrum und ich wollte dir fragen, also jetzt kannst du das sowieso sagen. Hast du schon vorgehabt zu wechseln oder wie hast du deinen Alltag vielleicht so gestaltet, dass es dir immer Spaß gemacht hat oder immer was Neues? Oder was hat Visit Berlin angeboten, dass es so gut geklappt hat?
Bin ich ja gar nicht so viel in Berlin gewesen, weil ich ständig unterwegs war. Nein, ganz so schlimm, ganz so doll war es ja auch nicht. Nee, das ist einfach unheimlich abwechslungsreich. Und ich bin jemand, das ist aber auch ein bisschen meine Erziehung bei uns in meinem Elternhaus, sind sehr viele Menschen aus der ganzen Welt ein- und ausgegangen, weil meine Eltern so eine offene Haustürpolitik hatten. Also wir hatten, und das hat mich sehr geprägt, wir hatten immer Studenten und Studentinnen aus der ganzen Welt an Feiertagen bei uns, die nicht nach Hause fahren konnten. Also wir hatten Gäste aus Kanada, aus den USA, aus dem Irak, genau, damals ging das irgendwie noch und die haben bei uns gelebt.
Aber das würde ich gerne eine kleine Klammer darauf machen, weil, also Klammer, Parenthese, ja. Klammer, weil ich habe in Leipzig studiert und im Erdgeschoss hat ein älteren Paar gelebt, wo deren Kinder waren schon ausgezogen seit langem und sie haben mir sehr schnell angeboten, auch am Wochenende vorbeizukommen und wir haben zusammen gegessen und da möchte ich wirklich nur aufdrucken, dass ich finde, das sehr deutsch tatsächlich, diese Gastfreundschaft von ach, du bist Ausländerin, herzlich willkommen und du darfst gerne bei uns kommen. Also finde ich schön, weil das kenne ich mehr von Deutschland als Frankreich, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, also wir hatten Leute dann aus afrikanischen Staaten und so weiter, das war wirklich bunt gemischt.
Super.
Und ich weiß nicht, wir hatten aus Kamerun hatten wir jemanden, der gern Tischtennis spielte und ich hatte zur Konfirmation eine Tischtennisplatte bekommen und dann haben wir in der Garage, weil Wetter war nicht so doll, in der Garage Tischtennis gespielt. Und wir haben heute noch Kontakt mit dem.
Also toll.
Und das hat mich sehr geprägt, ja. Und das hat mich, glaube ich, auch sehr weltoffen gemacht. Und ich finde, dafür ist diese Stadt Berlin genau der richtige Wohnort. Weil hier triffst du sie auch alle.
Und dann machst du das auch selbst dann?
Den Verein gibt es, glaube ich, so nicht mehr. Aber ich habe natürlich sehr viele Gäste, ja. Na klar, also allein durch den Beruf. Aber du hast mich ja was anderes gefragt. Du hast mich ja eigentlich gefragt, ob ich nie...
Wechseln wollte.
Doch, es gab Situationen, wo ich so gedacht habe, oh Gott, jetzt bist du so Anfang, Mitte 50. Wie definiert man Karriere? Machst du jetzt nochmal einen Karrieresprung, ja? Vom Pressesprecher zum was weiß ich, vom Geschäftsführer von irgendwas. Aber irgendwie, ja, ich hänge an dieser Stadt und ich hänge natürlich auch an dieser Firma, weil die Leute sind auch toll hier. Also wir sind ja auch ein total bunt gemischter Laden, das trifft sich wieder, das Bild kehrt eigentlich immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie viele Nationen hier arbeiten. Wir haben ja die Touristinformationen, wo ich müsste wirklich mal nachzählen, ich habe das mal gemacht, aber wie ich glaube 30, 40 unterschiedliche Sprachen anbieten können, weil auch Mitarbeiter aus 30, 40 unterschiedlichen Ländern hier kommen. Und das ist auch so eine bunte Mischung. Ich muss eigentlich gar nicht mal raus. Also ich kann ja hier in meinem Kosmos bleiben und habe meine Multi- oder meine Interkulturalität, die ich gerne habe, habe ich hier. Und es gab ja auch immer dann irgendwie neue Situationen, neue Veranstaltungen. Dann kam irgendwann natürlich Covid, hat sich meine Arbeit auch total geändert, kannst du dir vorstellen. Ich mache auch die interne Kommunikation hier, leite ich mittlerweile, wo ich am Anfang so dachte, ach, interne Kommunikation, das ist total spannend, weil du kriegst ganz viel von den Leuten. Naja, du beschäftigst dich damit, wie innerhalb der Firma kommuniziert wird. Und da kriegst du auf der einen Seite relativ viel mit von den Menschen, die hier arbeiten. Du kennst sie am besten auch alle und das ist bei 200 Leuten, die wir haben, hier nicht so mal ganz einfach. Hast du schon genug zu tun. Und auf der anderen Seite überlegst du, wie kommunizierst du bestimmte Entwicklungen, Sachverhalte innerhalb des Unternehmens? Also wie informierst du deine KollegInnen am besten, um es mal ganz einfach auszudrücken? Und wie hältst du auch die Firma zusammen? Gerade in so Zeiten wie Covid, wo du ganz viel Homeoffice, eigentlich nur Homeoffice hattest und so weiter. Wir aber teilweise neue Kollegen auch und Kolleginnen hatten, ne? Wie machst du das? Also welche Plattform, ob das jetzt wirklich technisch ist oder aber auch in der Ansprache. Heute ein gutes Beispiel. Wir sind jetzt gerade umgezogen und heute haben wir so eine Art, wir haben immer so eine Runde alle zwei Wochen, wo wir eine Art Betriebsversammlung, ist das Falsche. Wir kommen zusammen und informieren über das Neueste.
Mit dem 200
Ja, das machen wir hybrid. Okay. Teilweise sind die hier, teilweise sind die digital zugeschaltet und dann sagt natürlich immer die Geschäftsführung etwas, aber alle zwei Wochen.
Oh wow.
Aber es geht auch jeder, der was zu sagen hat, jeder, der was ein Thema einbringen möchte, kann das einbringen und kann seinen KollegInnen vorstellen, was er gerade macht, was ihn bewegt oder an welchem Projekt er arbeitet.
Gibt es so eine 3-Minuten-Regel?
Ja, so ungefähr. Ja, ne? Ja, genau. Okay. Manche machen das so ganz launig, andere machen das mit PowerPoint und was ist, also ganz unterschiedlich.
Toll.
Und da stellen sich auch immer die neuen MitarbeiterInnen vor. Das ist auch noch so eine Geschichte. Und heute war nun, weil neue Firma, neues Büro, besser gesagt, nicht neue Firma, sondern neues Büro. Heute haben wir mal die Sektkorken knallen lassen.
Ach, wie schön.
Und dann haben wir uns überlegt, in der internen Kommunikation, das ist so ein Team, was ich da habe, die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen dieser Firma. Und wir treffen uns alle 14 Tage und beraten so, was wir machen und wie wir kommunizieren. Und gesagt, okay, wir machen jetzt keine große Sekt- und Alkoholparty, sondern wir machen Sekt, Selters, Saft und Salz.
Und Salz?
Salzbrezel. Weil wir wollten das S immer.
Kombucha noch nicht?
Nee.
Nee, das ist K, ne? Funktioniert gar nicht. Dann.
Nee, das K, genau, es geht nicht. Fällt leider raus, tut mir leid. Durchgefallen, nein. Und das war total nett hier heute, weil wir haben in den neuen Räumen auch ganz viel, ich nenne das mal Meeting und Versammlung und Sozialräume. Das ist der große Unterschied zu unserem bisherigen Büro. Und das wirkt, das merkt man schon. Die Leute kommen mehr zusammen und tauschen sich aus.
Ich arbeite in einer Immobilienfirma
Aha,
und wir haben Bürovermietung auch. Ah, der Mann kann Verkauf, ist wirklich so Verwaltung. Mhm. Und wir haben ein paar ältere staatliche Gebäude. Mhm. Und da muss man das wirklich umbauen, weil, wie du sagst, die Leute brauchen diese Räume, wo zusammenzutauschen oder nicht mehr diese kleine Box mit 2-3 Leuten.
Ja, ich meine, Covid hat das ja alles auf den Kopf gestellt. Und das hinterlässt Spuren, ja. Und diese Spuren, die musst du erstmal realisieren. Ich rede jetzt eigentlich von den Spuren und innerhalb der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern. Das musst du erstmal realisieren und dann musst du überlegen, wie kannst du wieder diesen Team-Spirit wieder zurückholen. Und wir haben natürlich früher vor Covid, sind wir ja teilweise auch zusammengereist und haben Veranstaltungen gemacht im Ausland. Da hast du Kollegen kennengelernt, unterschiedlichster Couleur. Und dann war das alles weg und dann hast du dich nur noch im Café Viereck, also hier auf dem Bildschirm gesehen. Das war schon irgendwie krass, das hat auch richtig wehgetan, ehrlich gesagt. Und das dann wieder zurückzuholen und diesen Teamgeist, und so haben wir auch den Umzug gestaltet, um den Teamgeist wiederzubeleben. Wir haben teilweise selber mit angepackt. Also wir hatten eine Gruppe, die hat das Catering gemacht. Wir haben eine Gruppe, die hat geholfen, also wir hatten schon ein Umzugsunternehmen, die hat denen geholfen, die Kisten einzupacken, also die Einpackgruppe. Und dann hatten wir noch eine Gruppe, das war die Auspackgruppe. Und dazwischen gab es noch eine Gruppe, die hatte Transport mit organisiert, das war die Transportgruppe. Und da haben wir auf einmal unterschiedlichste Teammitglieder zusammengearbeitet und das fand ich total klasse.
Und ich hatte eine Frage bezüglich, welche Sprache ihr benutzt innerhalb der Firma. Ist das alles auf Deutsch? Ist es auf Englisch? Ist es vermischt? Ist es gemischt.
Also ist es gemischt? Das meiste geht schon auf Deutsch. Außer,
schon, ne?
Ja, ja. Wobei wir, glaube ich, alle Englisch sprechen. Wir haben auch einige Mitarbeiter, die mit uns in Englisch sprechen und wir antworten auf Deutsch, weil sie das gerne möchten.
Sehr gut.
Gibt's auch.
Das ist ein Riesenthema, finde ich.
Ja, ansonsten haben wir ja wirklich alle Weltsprachen. Wir haben interessanterweise relativ viele Leute, die Spanisch sprechen, so wie ich.
Immer mehr, ne?
Ja, wir haben viele, die Französisch sprechen, auch in der Tat. Und wir haben aber auch ganz exotische Sachen. Also wir haben Leute, die Japanisch sprechen und Indonesisch weiß ich nicht, aber Japanisch auf jeden Fall. Und Arabisch auch, ganz klar. Italienisch sowieso.
Versucht ihr ein bisschen die Diversität von Berlin zu spiegeln oder gar nicht?
Das ist kein Versuch, sondern es ist Realität. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt speziell fördern.
Nee, aber ich meine, man könnte sagen, wir brauchen jemanden aus dieser Kulturhintergrund, weil wir möchten diese Sachen auch nicht, ich meine nicht als Person, aber ich habe als Franzose einen ganz anderen Blick in was französisch-spezifische Sachen in Berlin passiert, als jemand von einer anderen Kultur.
Also Marso, wir begrüßen das sehr und wenn wir Veranstaltungen machen, also außerhalb Berlins in irgendeinem Land und wir wissen, dass wir jemanden haben, der Native ist.
Genau.
Dann,
ich weiß nicht, ob es erlaubt ist überhaupt. Vielleicht ist es jetzt mit Gesetze gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich meinte das nicht an dieser Stelle.
Also gerade letztes Jahr haben wir zum Beispiel eine Veranstaltung in Frankreich gemacht, in Paris, außerhalb von Paris. Und wir haben eine Kollegin, die ist Französin. Und das hat sie natürlich angeboten, dass sie mitfährt. Dann kann die Leute.
Ist auch einfacher.
Ja, da kann sie die Leute ganz anders abholen, wenn die da in der Heimatsprache die Leute anspricht. Ja, logisch. Das nutzen wir schon. Ich würde nicht sagen, dass das Voraussetzung ist, aber wenn sie das anbietet, mit Kusshand.
Ja, super. Und ihr habt dann, hast du eine Idee, wie viele jüngere Leute, ein bisschen ältere, hast du eine Idee davon?
Ich habe das Gefühl. Wie die Alterszusammensetzung hier ist?
Genau.
Ah, das ist ganz interessant, weil wir haben ich glaube, wir haben mal einen Durchschnitt gebildet, aber das ist wirklich der Durchschnitt und ich finde den nicht sehr repräsentativ. Der lag irgendwie bei 38. Aber wenn du siehst, gerade in den letzten Jahren haben wir sehr, sehr viele junge Leute
dazu gekriegt. Weil ich habe das Gefühl, das ist auch so, kenne ich das von anderen Firmen auch. Es ist so 38, 40 oder 35, aber dann hast du Leute von 20 Jahre alt und Leute von 40, 50, 60. Und dann du hast diese große Spanne mit keiner in der Mitte irgendwie oder kaum Person.
Ja, und das trifft auch mit den, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt, weil wir interessanterweise sind rund 200 Mitarbeiter Und wir haben letztes Jahr zum 30-Jährigen, habe ich gesagt, ich möchte mal wissen eigentlich, wer schon wie lange in der Firma ist.
Spannend.
Und da gibt es ja auch ganz viele Geschichten. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen immer so einen Jahreskickoff, begrüßen das neue Jahr. Und ich habe gesagt, wir machen diesmal ein Spiel. Und das Spiel gilt folgendermaßen, wir bilden Gruppen. Und dann habe ich gesagt, okay, also wir sind 30 Jahre, okay, wir machen so, bilden Gruppen, je nachdem, wie lange die Leute im Betrieb sind. Und da habe ich erst gedacht, ja gut, alle 5 Jahre. Dachte mir, Blödsinn, geht da gar nicht, weil in den ersten 5 Jahren, da werden nicht mehr so viele da sein. Also musste ich die Gruppen ein bisschen splitten. Und die haben wir dann auch benannt. Die ganz Alten hießen die alten Hasen und die Jüngsten hießen dann irgendwie Last Generation und so. Und dann haben das alles so benannt und dann habe ich so vorher so ein bisschen versucht abzuschätzen, wie viel, damit die Gruppen nicht so sehr unterschiedlich groß sind, wie viel das sind. Und dann haben wir dementsprechend auch die Zeiträume gewechselt. Also die erste Gruppe hatte, glaube ich, 10 Jahre, war die Range 10 Jahre. Und dann haben wir gesagt, also ihr findet euch zusammen, ihr überlegt mal, wann ihr ins Unternehmen gekommen sind und dann gibt es in der Ecke des Raums gibt's, ne, die Gruppe, die alten Hasen und dann kommen irgendwie die Mid-Journeys und was weiß ich. Und wie wir sie benannt haben, habt ihr schon vergessen teilweise. Und dann hatten wir die Gruppen zusammen gesagt und dann unterhaltet ihr euch bitte und dann wählt ihr, dann erzählt ihr euch mal gegenseitig Geschichten aus eurem Berufsleben. Und ihr wählt eine aus und jede Gruppe, das waren 5 Gruppen, jede Gruppe trägt eine Geschichte vor. Das könnt ihr irgendwie erzählen, ihr könnt das singen, ihr könnt das, was weiß ich. Und dann haben wir 5 Geschichten gehört. Und das war so witzig, ja, weil da haben so die Alten von den Jungen und die Jungen von den alten Sachen gehört und ne, es hat sich total gemischt. Und wir hatten eine super Stimmung da, weil alle Leute irgendwie miteinander auf einmal kommuniziert haben. Ach Mensch, so lange bist du schon hier? Ach, und früher gab es hier einen Empfang und ihr habt alle so Telefone mit Wählscheiben gehabt früher, ja. Und es gab mal eine Hotline, die war kostenlos und so weiter. Und also es gibt die wildesten Geschichten. In 30 Jahren sammelt sich einiges an und wir haben nur 5 davon gehört. Und es war trotzdem total klasse.
Hey, super. Was sind die Einarbeitungen von den Leuten, die
bei... Das Onboarding?
Den Onboarding. Mhm. Wie funktioniert das bei euch?
Das geht in den Teams normalerweise. Also es gibt natürlich gibt es einen, so einen Handbuch der innerbetrieblichen Organisation. Tolles Wort, ne?
Mhm.
Handbuch der innerbetrieblichen Organisation. Da möchtest du eigentlich schon wieder nach Hause gehen. So, das läuft natürlich, das war früher so.
Gibt es, ne? Gibt es Video jetzt?
Ja, da, heute ist das ganz anders. Heute stellst du dich erstmal sowieso vor, wie ich gesagt habe, vorhin in unserer Runde, 14-täglich. Und dann gibt es wirklich ein digitales Programm, also wo du Videos, Erklärvideos und so weiter hast. Wir haben eine sehr gute Personalabteilung. Die sind echt super fit, finde ich. Und ansonsten läuft es ganz viel über die Teams dann. Und normalerweise ist es so, dass die Teamleiter mit den neuen Mitarbeitern auch dann uns und durchs Unternehmen gehen und Termine ausmachen. Da gibt es also Zwiegespräche, wo man irgendwie, hast mal eine Stunde mit dem Pressesprecher und der erzählt dir mal, was der Pressesprecher macht, so als Beispiel. So funktioniert das.
Okay, cool. Sucht ihr noch Leute gerade?
Seid ihr einer von den Unternehmen, die
das brauchen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. In der Tat suchen wir gerade Leute. Ich habe jetzt die Stellenausschreibung nicht alle im Kopf, aber auf unserer Seite findest du das auch, ja.
Das sucht man überall in Berlin.
Ach, naja, nicht überall in Berlin. Wir haben Fachkräftemangel. Face
ja,
it.
Ja,
das trifft natürlich auch uns. Und die Tourismusbranche ist zwar eine schöne große Familie und wir mögen uns alle und wir feiern auch gerne. Muss man auch zugeben, wir feiern auch wirklich gerne. Und aber die Bezahlung ist natürlich im Tourismus nicht wie in der IT oder in anderen Branchen. Das ist so ein bisschen unsere Achillesferse, ganz ehrlich, wobei wir da in den letzten Jahren schon sehr viel getan haben. Aber das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Pressesprecher von VW, beziehungsweise ich habe nicht die Bezahlung als Pressesprecher von VW. Aber gut, ich bin auch Fahrradfahrer und kein Autofahrer. Also insofern, nein, bin ich da schon am richtigen Platz. Ich glaube, viele Leute arbeiten hier nicht des Geldes wegen, sondern viele Leute arbeiten, das hört sich jetzt sehr romantisch an, aber ich glaube, viele Leute arbeiten wirklich, weil die Stimmung hier gut ist, weil sie nette Kollegen haben und allen voran natürlich für diese Stadt zu arbeiten.
Ja,
das finde ich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Sonst wäre ich nicht so lange hier. Und es macht einfach Spaß. Es ist total abwechslungsreich.
Kann man auch ein bisschen romantischer zu sein, weil wenn nicht, dann wird man vielleicht mehr Beamter Das möchte man vielleicht auch nicht, wenn man über eine Stadt reden soll.
Oder ja, und du kriegst ja so viel Inspiration hier auch, ja. Und dann kommen auch so Ideen irgendwie. Wir haben mal, das war auch eine tolle Aktion, wir haben mal in, ich glaube, 6 oder 7 europäischen Städten haben wir für eine Woche jeweils ein Pop-up-Laden aufgemacht. Und haben Berliner Produkte verkauft. Also von Naturkosmetik über Berliner Parfum, über, klar, Ampelmännchen, bis hin zu Fahrrädern, Berliner Fahrräder, haben KPM, also da war ganz bekannte Marken und ganz unbekannte Marken. Und wir haben in Amsterdam, in Stockholm, in Wien, in Madrid, erinnere ich mich noch, Pop-up-Stores aufgemacht. Und haben die dann abends zu Kultur-Locations umgebaut.
Genial.
Ja,
das war cool,
und für solche, weil irgendjemand hatte die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, gebe ich zu. Leider. Tolle Idee. Und wir sind dann einfach, wir haben es einfach gemacht, ja. Wir hatten keinen wirklich richtig Geld dafür. Wir haben es einfach gemacht. Und die Geschäftsführung hat gesagt, ey, super tolle Idee, mach das, ja. Wir kriegen das irgendwie hin. Und sowas dann auch wirklich, du hast eine Idee und du diskutierst die und irgendwie denkst, puh, okay, Budget ist begrenzt, Leute sind begrenzt, aber irgendwie ist die Idee gut, irgendwie schaffen wir das. Und dann packen alle an und dann passiert das, ja. Und dann denkst du so nach der Woche, weiß ich noch, so nach der Woche, er wird für eine geile Aktion, ey. Ne? Super.
Und wie arbeitet ihr heutzutage? Ich finde, insbesondere in Social Media gibt es auch immer mehr Leute, die mit ihrem persönlichen Account zum Beispiel als Foodblogger oder Vlogger oder was auch immer, die auch ein bisschen in einer anderen Art und Weise auch die Stadt bewirbt oder zeigt. Oder habt ihr auch da Interaktion?
Ja, was wir machen ist, also jetzt mal als ein Beispiel, Insta-Walks. Das heißt, wir laden
Insta-Walks?
Ja, Walks. Also
zu Laufen.
Ja, genau, von Laufen. Wir laden zum Beispiel Instagrammer ein und führen die an Orte, wo sie normalerweise nicht unbedingt hinkommen oder wo sie zuerst hinkommen.
Okay.
Bevor das für die Öffentlichkeit freigegeben wird. Letztes Beispiel war, letztes Jahr im September haben wir 48 Stunden ICC geöffnet und wir haben am Abend vorher Instagrammer, sind wir mit denen durchs ICC gegangen. Und das ist cool. Also das ICC ist nun wirklich ein Raumschiff, ja. Heißt ja auch so Raumschiff immer. Und das ist einfach irre da, gerade wenn das dann so dunkel wird oder du bist oben auf der Dachterrasse und die Sonne geht unter und dann bist du in diesem riesen Gebäude und das ist total irre.
Wird ihr auch so total unbekannte Berliner einladen bei sowas? Das heißt, out of 100.000 so einen Brief schicken und sie bekommen eine Einladung zu einem ganz besonderen Visit Berlin Event oder sowas? Oder muss man Influencer sein für sowas? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ich überlege gerade, ob wir sowas schon mal gemacht haben. Also,
ich wohne in Wedding.
Also, okay, du möchtest eine persönliche Einladung.
Aber ich frage mich, ne, könnte das Teil von was ihr als
Ja, indirekt ja, weil wir arbeiten seit 2018. Es gibt ein neues Tourismuskonzept, das heißt Tourismuskonzept 2018 Plus. Und da ist ein entscheidender Schritt in der Tourismusstrategie hat sich da geändert. Wir haben bis dahin fast nur Marketing nach außen gemacht. Also wir sind in die Welt gegangen, so wie ich es geschildert habe ja auch schon, und haben im Prinzip für Berlin begeistert. Die Welt für Berlin begeistert, das ist auch so ein Slogan. Die Welt für Berlin begeistern. Und seit 2018 arbeiten wir aber auch nach innen. Das heißt, wir arbeiten mit den Bezirken und mit den Menschen im Prinzip in Berlin zusammen, weil wir der Auffassung sind, dass dass Tourismus nur funktionieren kann, wenn das sowohl für die Einheimischen, also für die Bewohner, als auch für die Gäste angenehm bleibt. Ne? Also
ja, tatsächlich.
Im Einklang von Gästen und von Reisenden und Bereisten, wie man so schön sagt.
Gibt es auch mehrere Orten in der Welt, wo gerade das problematisch ist, zum Beispiel in Venedig?
Ja, Dubrovnik, es gibt in ganz, ganz viel. Bei meiner Kollegin auf dem Tisch steht ein Spruch von Hans Magnus Enzensberger, der Tourismus zerstört das, was er sucht, indem er es findet. Das haben wir im Kopf.
Schöne, traurige Stimme.
Weißt du, von wann das ist? Das ist von Anfang der 80er Jahre. Mhm. Da war das schon klar. Siehst du auch in vielen Skiorten oder so. Die machen das kaputt im Prinzip, das, was sie eigentlich so toll finden. Und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Und bevor es kippt, Und das war unser Ansatz. Bevor es kippt, versuchen wir auch rauszukriegen, und jetzt kommen wir zu dir und zum Wedding, nur als Beispiel, was wollen die Berliner eigentlich? Wie empfinden sie den Tourismus? Wir machen auch regelmäßig Umfragen und wir sind mit denen in Dialog gegangen und haben die dann, und jetzt kommen wir, wie gesagt, zu dir und zum Wedding, wir sind zum Beispiel in Büchereien gegangen, auf Wochenmärkte gegangen, haben die Leute eingeladen, um mit uns zu sprechen und mit uns sich auszutauschen und zu sagen, ey, findet ihr Tourismus gut, findet das nicht gut, was findet ihr gut, wo könnte was geändert werden, ne? Einfach Meinungen einzuholen und haben denen dann im Prinzip auch ein bisschen unsere Stadt gezeigt, haben die auch eingeladen und es gibt eine ganz coole Aktion. Bis im Moment gibt es sie gerade nicht mehr, weil wir sie wirklich sehr lange gemacht haben. Erlebe deine Stadt. Mhm. Kannst du als Berliner in Berliner Hotels für einen besonderen Preis ein Wochenende verbringen?
Ich habe davon gehört, tatsächlich. Ja.
Das haben wir 11 Jahre lang gemacht.
Okay.
Wir machen jetzt gerade eine kleine schöpferische Pause. Und das hat nochmal so den Blick der Berliner, glaube ich,
hat's gut funktioniert? Geöffnet.
Das hat super funktioniert. Wir haben immer ein Wochenende im Januar war das. Und im November haben wir eine Pressekonferenz gemacht zum Startschuss, wo du das buchen konntest. Innerhalb.
Ja, war das schon
regelmäßig, ne? Ja, regelmäßig sind unsere Leitungen zusammengebrochen. Was natürlich nicht so gut war, aber ließ sich. Wir haben immer wieder aufgerüstet, sozusagen, immer wieder verstärkt und trotzdem ist es dazu gekommen. Aber das war so eine Aktion, da rufen die Leute jetzt noch an und sagen: Ey, wann ist denn wieder Erlebe deine Stadt? Weil es den Menschen, den Bewohnern wirklich den Blick wie ein Tourist auf ihre Stadt gibt. Und der Berliner bleibt ja immer in seinem Kiez, ne?
Ja, das ist
so. Der geht ja nicht aus seinem Kiez raus. Und das haben wir damit natürlich ein bisschen versucht auch zu kompensieren.
Eine tolle Idee. Habt ihr auch diesen Blick so zwischen Berliner? Weil das ist dann, erlebe deine Stadt im Sinne von der geografische Stadt, vermute ich. Aber hat das auch viel damit zu tun, die Leute selbst zu treffen, miteinander? Ich wollte dir fragen, wie du zum Beispiel siehst, was wir organisieren mit dem Berlink, wo das sind Veranstaltungen Abend für Leute, die in Berlin seit langem da sind und Leute, die vor kurzem eingezogen sind. Wie seht ihr das von
Finde ich eine coole Idee, weil das haben wir ja öfter mal, dass Leute sagen, irgendwie es gibt ja auch Organisationen, die sich dem widmen, Neu-Berliner hier ja eine schöne Ankunft zu organisieren. Das würden wir auf jeden Fall unterstützen. Und ich finde das gut. Ich finde das gut, die Stadt schon kennen, denen zu zeigen, die sie noch nicht kennen. Und das kann ja im Prinzip auch Berliner zeigen anderen Berlinern die Stadt. Wir machen sowas ein bisschen in abgewandelter Form. Wir haben eine App entwickelt, die natürlich für unsere Gäste von was weiß ich woher ist, aber auch für die Berliner und die heißt Going Local. Und das heißt, wir versuchen den Berlinern, natürlich unseren Gästen, aber auch den Berlinern nahezubringen, wo gibt es denn außerhalb der bekannten Sehenswürdigkeiten Punkte, die man sich angucken kann, wo man was Tolles, tolle Geschichte erleben kann oder
kannst du ein, zwei vielleicht verraten für die Leute,
niemals, würde ich niemals tun. Bitte in die App Going Local gehen. Ich mache ja mein Produkt jetzt nicht kaputt.
Sehr
aber
gut.
Das Schöne an der Geschichte ist, dass diese App, da sind über 700 Tipps drin.
Oh.
Ja? Also das kann irgendwie das Tegeler Vlies sein, wo man unter Umständen Wasserbüffel zu bestimmten Jahreszeiten sehen kann. Das kann aber auch irgendwie eine Wanderung durch den Grunewald zu einem bestimmten vor Ort sein. Diese 700 Tipps oder mehr als 700 Tipps sind alle Tipps von den Leuten hier, also von unseren MitarbeiterInnen. Das heißt, wir haben dazu aufgerufen, Leute, in eurem Kiez, guckt mal, was findet ihr besonders, irgendwie speist das dann mal ein. Das ist ja das wächst natürlich auch immer noch, da fliegen auch so Sachen raus, logischerweise, weil es es nicht mehr gibt. Aber das sind alles Tipps von Kennern, also von Leuten, die sich in ihrem Kiez auskennen. Für Leute auch, die vielleicht mal einen anderen Kiez kennenlernen wollen.
Das ist auch cool. Wir hatten vor kurzem, ich denke, das war mit Mario Hum, mit dem haben wir einen Podcast gemacht und wir haben über Reisebücher gesprochen. Mhm. Weil ich meinte, wir haben Le Routard in Frankreich und das ist schon, wenn Franzosen oft im Urlaub fahren, dann kaufen wir diese Reisebücher und dann finden wir da, wo wir unsere Reise machen. Und ich habe darüber mit meinem Freund gesprochen, der Deutsch ist und er meinte, ja, brauche ich nicht. Ich habe Internet dann im Ausland. Und ich war so, das ist zwei völlig unterschiedliche Art und Weise zu reisen. Und ich wollte dir fragen, gibt es auch dieses Schreibkultur vielleicht auch bei Visit Berlin? Macht ihr Bücher oder Ausgaben oder?
Also es gab ja über viele, viele Jahre Broschüren unterschiedlichster Art. Also wirklich zu allen Themen. Kannst du dir vorstellen, von ich fange mal mit F wie Fahrrad an und gehe bis zu LGBTIQ, besonderen Spots für die LGBTIQ Plus Community. Und das ist alles ins Digitale gewandert. Das ist alles ins Digitale, entweder auf unsere Apps oder eben halt auf unsere Homepage, du hast ja vorhin auch gesagt, die ist sehr, sehr gut sortiert. Manchmal, muss ich sagen, gar nicht so, da ist so viel Inhalt, so viel Content drin.
Es ist
viele
Inhalte, ja, tatsächlich. Ja, ne? Aber es ist durchsichtlicher dafür.
Ja, aber was wir machen ist, wir unterstützen Reiseführer, also inhaltlich auch. Und es gibt so viel Tolle, ich bin ja nur eine Generation, die mit Reiseführern, also mit Büchern aufgewachsen ist, ja. Es gibt so viel tolle Reiseführer zu unterschiedlichsten Themen und das unterstützen wir gerne. Also jetzt nicht finanziell unbedingt, aber inhaltlich, weil ich denke mir, es muss immer das sowohl als auch geben. Es muss die klassischen Medien geben, aber es muss auch Social Media geben.
Vermisst du diese Broschüren oder diese physische Ausgaben von Sacken?
Ich habe ja ein paar gehortet zu Hause.
Weil ich habe das Gefühl, unsere Generation fragt sich das auch tatsächlich. Wir sind ja digital, aber ich denke, wir mögen das auch, wenn es auch per Papier.
Es gab mal so eine ganz tolle, ich glaube, die hieß Follow Me. Und zwar gab es da Stadtspaziergänge in unterschiedlichen Kiezen. Und ich glaube, davon habe ich noch eine zu Hause, weil die fand ich so gut. Da war ein bisschen die Geschichte immer auch abgebildet.
Follow Me.
Ja.
Ich werde das rausfinden.
Okay. Ja, genau. das fand ich so gut. Und so ein bisschen was Ähnliches macht ein Partner von uns, das Berliner Zentrum Industriekultur. Die haben die Industriekultur, das industriekulturelle Erbe aufgearbeitet.
Ach, spannend.
Und was jetzt kommt, würde dich nicht wundern, und haben das zu Radrouten zusammengefasst. Und es gibt 5 Radrouten der Industriekultur, demnächst gibt es 6. Die habe ich auch begleiten dürfen. Und da hast du auch so, hast du eine haptische Karte, ich rede von Papier, eine haptische Karte, also es gibt es auch als Komoot natürlich, aber es gibt die haptische Karte und auf dieser haptischen Karte sind kleine Bilder und dann kannst du gucken, was du dir an Gebäuden angucken kannst, dazu gibt es eine kleine Geschichte und dann haben sie da noch netterweise irgendwie die, wo du einkehren kannst und wo es Toiletten gibt, irgendwie mit reingemacht, also so sehr, sehr praktisch auch. Und ich finde das genial. Und dann halte ich lieber mal an mit dem Fahrrad und pack die Karte aus, weil du auch so eine Übersicht hast. Ja,
ist super.
Nee, diese digitalen Karten, ich schleppe ja irgendwie keinen Bildschirm mit mir rum, sondern nur ein Handy. Diese digitalen Karten ist zum direkten Fahren vielleicht gar nicht so schlecht, aber für den Überblick sind sie auf gut Deutsch. Nee. Ich reiß mir zusammen, sind nicht so toll.
Nee, und ich frage es dir auch, weil wir hatten darüber mit Camille gestern gesprochen, also Camille, die auch mit dir begleiten wird. Wir freuen uns drauf. Und sie meinte zum Beispiel, für Leute, die einreisen, wie uns, die noch frisch sind, die vielleicht nicht so eingedeutscht sind, oder du hast natürlich Zeitung, die du Papier zu Hause kriegen kannst, aber du hast kaum Übersicht über, welche Veranstaltungen gibt es in Berlin in der nächsten Woche. Also diese Liste von Event findet man nicht so gut.
Ja, da hast du noch einen Tipp. Ne?
Ach, bitte.
Ja, du hast einen Ex-Berliner.
Ja, das und das, ja, hast du recht. Und, aber das existiert auch nicht mehr in Papierform, ne? Und
es ist natürlich alles ins Digitale abgewandert, ne? Wir haben einen riesen Veranstaltungskalender. Wir haben den größten Veranstaltungskalender Berlins.
Vermutlich.
Ja, genau.
Aber diese Info rauszufinden und dann wöchentlich und dann hast du das monatlich. Und ich weiß nicht, kennst du Art Berlin? Diese Reisetouren? Und
natürlich.
Sie schicken einmal, ich denke, pro Jahr diese Broschüre, wo du das. Und das ist super klug, weil du lässt das irgendwo, du hast immer jemanden zu Hause, die das wieder öffnen und gucken, und wenn du das per Mail kriegst oder auf den Website, vergisst du wieder zu
Du legst das irgendwo ab in irgendeinen Unterordner und da schlummert er dann und wie, ich weiß nicht wie lange, genau. Nee, bin ich ganz bei dir. Also ich sammle auch noch ein bisschen Berlin-Reiseführer und wir haben jetzt eine Menge natürlich hier mit dem Umzug auch verloren, aber ich habe mir so ein paar irgendwie gesichert, weil ich finde das toll. Und dann gibt es auch so ganz alte, also es gibt so aus den 30er Jahren Berlin-Reiseführer. Ist auch spannend mal zu lesen, wenn man die Zeit dazu hat.
Habt ihr noch keine Ausstellung oder Galerie oder kleinen Museum
gehabt? Ja, genau, sowas fehlt noch. Ja, genau, hast du recht, ja, durchaus. Aber es ist toll, also in den 30er Jahren gab es ja auch schon einmal in Berlin, also ne, einmal nach Berlin, also es gab auch Slogans damals schon und so. Es gab auch schon ein Fremdenverkehrsamt, Also es war vor dem Krieg war es auch eine Touristenmetropole, bis die Nazis kamen.
Und du bist in Berlin seit 30 Jahren, hast du gesagt?
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr, ja. Keine Glückwunsch denn.
Ich bereise aber Berlin, mein erstes Erlebnis, komm, das erzähle ich dir jetzt auch noch, mein erstes wirkliches Erlebnis alleine in Berlin, also wo ich das erste Mal ohne Eltern nach Berlin gefahren bin, war 1976. So, jetzt wird's ernst, weil da war ich 14 Jahre alt. 1976, jetzt kannst du ja auch sagen, wie alt ich bin. Und mein Bruder hat in Berlin gelebt, in einer Wohngemeinschaft gar nicht weit von hier, in der Lützowstraße, und ich kam da hin und dann sagte er, ja, schön, dass du da bist, wir haben heute Abend ein Konzert irgendwie und ja, wir haben da Karten und da wollen wir unbedingt hingehen, das ist ein super tolles Konzert und du kannst mitkommen, aber, ne? Und ich sage, ja, wer spielt denn? Und ich war 14 Jahre alt, ich war so bei Susi Quattro, wenn dir das noch was sagt, oder Beatles maximal, ja. Und dann sagte mein Bruder, ja, David Bowie. Und ich so,
wie cool, ey.
Ja, aber ich so, David Bowie, kenne ich gar nicht. Scheiße, peinlich, ey. Ja, und dann sagt er, ups, dann sagt er, ja, geh mal zu meinem Mitbewohner Robert, der hat so ein paar Platten von dem. Und entweder du findest sie gut, dann kannst du mitkommen heute Abend, oder findest du nicht gut, dann bleibst du halt zu Hause. Ich meine, gut, damit war die Entscheidung getroffen. Ich bleib doch nicht, wenn ich nach Berlin komme, abends zu Hause. Aber es war wirklich cool, das waren die alten Ziggy Stardust-Scheiben und so weiter. Und dann sind wir wirklich in die Deutschlandhalle. Ich weiß nicht, wie ich mich da reingekriegt habe mit 14, aber egal. Und das war so das erste prägende Berlin-Erlebnis für mich. Gleich irgendwie David Bowie-Konzert, irgendwie, boah. Also eigentlich war das Schicksal ja vorherbestimmt, oder?
Ja, wollte ich schon sagen, ne? Oh, wie geil ist das denn?
Und dann habe ich nochmal gesehen, 1986, da war ich auch noch nicht, wohnte ich auch noch nicht in Berlin. Da war mein Bruder irgendwie, war dann, ich glaube, auf Reisen und hier war 750 Jahre West-Berlin vom Reichstag, das berühmte Konzert mit David Bowie. Und ich hatte Besuch aus Slowenien, das ist wieder international. Und wir sind mit irgendwie, ich glaube, 10 Leuten in Gruppe, in unterschiedlichen Gruppen nach Berlin getrennt. Hatten ja ein wenig Geld, Studenten und so. Und haben dann die Wohnung meines Bruders bevölkert und sind dann immer 3 Tage Konzert, kostenlos. Supertramp, ja. David Bowie vom Reichstag, werde ich auch nicht vergessen.
Sollte schon krass sein, ne?
Ja, also ich meine, da war doch eigentlich alles klar, wo ich lande, oder?
Ja, schon, ne? Du warst der Einzige, der noch ein bisschen Zweifel hatte,
wahrscheinlich genau. Damals. Musste mich noch ein bisschen überzeugen lassen. Na gut, hat ja funktioniert im Endeffekt. Aber David Bowie hat schon seinen Anteil daran.
Ja, vermutlich. War auch der Richtige ausgewählt, ne?
Ja.
Und ich wollte dir fragen, dann 30 Jahren, hast du irgendwann keine Lust mehr von Berlin? Würdest du gerne ausziehen irgendwann? Bisschen Ruhe nach Brandenburg?
Ah, du meinst, so mit mittlerweile 62 könnte ich mich langsam mal zur Ruhe setzen.
Nee, du schreckst dir, weil es gibt auch Leute, die sagen, boah, diese Großstadt, ne, um für meine ruhigen Alltagen würde ich gerne irgendwo anders gehen. Süd, ne? Also Spanien oder Italien oder Südfrankreich.
Da sprichst du natürlich ein Thema an. Ich bin Brasilien. Leider nicht, das ist der falsche Podcast, ne? Ich bin leider nicht so sehr frankophil, ich bin eher hispanophil.
Ist okay.
Kommt durch die Sprache. Tut mir jetzt ehrlich leid, liebe französische Mithörer hier, tut mir wirklich leid, je regrette, aber ich bin wirklich, wirklich hispanophil. Und natürlich habe ich schon mal überlegt, ob ich mal, mein Bruder hat ein paar Jahre auf Mallorca gelebt, ob ich da Fuß fasse als Touristiker.
Dein Bruder war immer in der guten Ort irgendwie, ja, oder?
Der
in der richtigen Moment
hat's drauf. Auch. Stimmt, genau. Geil. Naja, auf jeden Fall habe ich schon überlegt und dann dachte ich mir, ja, aber diese Stadt, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt, mit dieser Freiheit und die ist ja auch schön grün und so weiter, und ich wohne auch noch in einem sehr grünen Stadtteil, wo man auch wunderbar Fahrrad fahren kann, um deine Anmerkung von ganz am Anfang nochmal aufzugreifen, man kann hier super gut Fahrrad fahren, wenn man weiß, wo. Das ist schon toll und ich glaube, wir müssen auch wirklich, und jetzt wird es ein bisschen traurig, der Wahrheit ins Auge blicken. Ich glaube, dass die mediterranen Länder in Zukunft im Sommer einfach viel zu heiß sind. Und das ist leider Klimakatastrophe, das ist Realität. Und insofern sind wir hier noch ganz gut aufgehoben. Und ich bin auch gerne auf dem Land und das kann ich im Urlaub machen.
Das ist eine klare Aussage. Und von Berlin, dann wirst du immer was Neues entdecken. Du wirst nie davon irgendwann langgeweilt.
Nee, oder ich habe jetzt schon, ich merke jetzt schon, nein, guck mal, ich überlege mir jetzt schon, was ich mache, wenn ich mal nicht mehr arbeite, weil ich habe noch so viele Sachen, die ich auch hier gar nicht gesehen habe. Und es sind ja auch ständig neue Ausstellungen. Ich gehe auch sehr gerne ins Museum, ja. Ich war neulich in so einer Filmplakatausstellung, fand ich grandios, im Kulturforum. Dann war ich im DHM bei dieser Ausstellung Roads Are Not Taken, also was wäre passiert, wenn sich die Geschichte anders entwickelt hätte. Grandios. Also ich glaube, da wird es mir hier nicht langweilig.
Sehr schön. Du hast uns, lieber Christian, auf eine unglaublich coole Reise genommen. Ganz lieben Dank dafür. Ich wollte dir erst, also zuletzt auch fragen, aus welchem Grund könnte man dich kontaktieren, die Leute, die uns zuhören, egal von welchem Hintergrund? Gibt es
aus welchem Grund?
Ja.
natürlich das Neueste über Berlin zu erfahren, ganz klar. Und um meine Leidenschaft für Berlin zu teilen. Und ich habe natürlich auch einen ganz guten Überblick, was hier gerade passiert und Neues passiert und so weiter. Und ich habe ganz tolle Freunde, die ganz tolle Touren durch Berlin anbieten.
Super.
Unter anderem zum Berlin der 20er Jahre.
Da habe ich gehört, es gibt Riesenparty auch. Die
es gibt Bohème Sauvage, war gerade letztes Wochenende, genau. Ja, ist immer wieder da. Und ich habe einen Freund, der bietet 20er Jahre Touren an. Die sind so ein bisschen auf der Basis vom Babylon Berlin. Er ist auch der Einzige, der die anbieten darf unter Babylon Berlin. Und dann kriegst du so eine Zeitreise in die 20er Jahre. Und das finde ich genauso spannend, wie was ich vorhin schon erwähnte, die Routen der Industriekultur. Da siehst du auch so tolle Sachen. Da ist so viel Geschichte und so viel Berlin einfach.
Super. Gibt es eine Frage, die du gerne hättest, dass ich dir gestellt hätte? So ein komplizierter Satz. Gibt es noch eine Frage, die ich stellen soll?
Ich glaube nicht. Fällt mir gerade nicht ein.
Nee?
Nein.
Okay.
Ich glaube, ich habe ja sehr freimütig erzählt und insofern habe ich das so alles eingebaut. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber das ist...
Kommt ja immer mehr, dann treffen wir uns wieder.
Genau.
Machen wir eine zweite Folge.
Super Idee. Genau,
alles klar. Lieben Dank.
Sehr gerne, Gabriel. Es war ein Vergnügen.
Ihr habt diese Folge Berlin de Toi, Berlin 2024 bis zu Ende gehört. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke an Jean-Baptiste Abel für seine Unterstützung. Wenn ihr auch an den Berlin teilnehmen möchtet, Idee habt, Konzept, Unterstützung aller Art, könnt ihr mich unter Berlin de Toi auf Instagram oder auf dem Website direkt erreichen. Vielen Dank und bis dann. Tschüss!